Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Der Titel der heutigen Episode lautet Miete meiden, Frugalismus-Tipps für Fortgeschrittene. Die Mieten explodieren, dafür wird gerne der Kapitalismus verantwortlich gemacht. So hört man es immer sehr auf dem linken Ohr, sehr oft. Wenn in Wirklichkeit die Intervention des Staates Hauptverursacher der Wohnungsnot ist. Ne? Wenig Angebot, viel Nachfrage. Wodurch wollen wir hier auch nicht jetzt beschreiben heute, aber Zuwanderung ist bestimmt eins der Gründe. Oder auch der mangelnde Wohnungsbau und die zunehmende Bürokratie. Allein im Baugewerbe haben, glaube ich, die DIN-Vorschriften in den letzten 10 bis 15 Jahren sich vervierfacht. Also es ist nicht einfach oder nicht einfacher, heute einen Bau zu planen oder umzusetzen. Für den Einzelnen ist es nicht sonderlich hilfreich und immer mehr Menschen suchen nach Alternativen. Denn die Miete und nicht nur die Miete, auch die Nebenkosten können zum Armmacher werden. In vielen Bereichen sind sie ja schon. Wenn man früher sagte, wenn du 20-30% deines Einkommens für Miete bezahlst, ist das okay. Da hatten wir irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo wir bei 50% lagen. Und jetzt mittlerweile, so, wenn du dein Durchschnittseinkommen anschaust und die Mieten, die zum Teil hier im Urban oder in der Stadt bezahlt werden, also ist zum Teil schon mehr als die Hälfte eines Nettos, den wir in die Miete stecken. Mit all den Auswirkungen, die es hat. Weniger Lebensqualität, man kann Kapital für die Zukunft bilden. Also im Grunde ist das ein sehr trauriges Bild, ein trauriges Szenario. Und in dieser Episode sprechen wir über Alternativen und möchten vorweg einen Warnhinweis geben. Einige dieser Alternativen sind extrem, aber es sollte auch kein Grund sein, nicht einmal darüber nachzudenken.
Also Auslöser für die Episode war ein Artikel, den ich gelesen habe bei, ich glaube, Yahoo Finance war das, über einen 17-jährigen jungen Mann aus Schleswig-Holstein, der seit einiger Zeit über eine Bahncard 100 erste Klasse durch kreuz und quer durch Deutschland fährt und seine Wohnung, gut, in dem Fall ist es jetzt so, dass er das Zimmer zu Hause sozusagen verlassen hat, aber das kann man natürlich übertragen. Also der fährt seit, ich glaube, 8-9 Monaten durch, kreuz und quer durch Deutschland und lebt im Zug. Und das ist natürlich eine dieser extremen Varianten, die wir heute hier vorstellen möchten. Ich fand es interessant, dass er gesagt hat, er hat zum Beispiel auch Zugang zu den Buffets der DB-Lounges. Also es ist wohl ein bisschen Kost auch mit drin in diesem Bahncard 100-Ticket, dass er übrigens zu einem Jugendpreis von 5.888 Euro gekauft hat. Also wenn man das jetzt mal durch 12 teilt, sind wir ungefähr bei 500 Euro, ne, im Monat. Und das jetzt mal als Miete gesehen wäre natürlich schon ein toller Tarif. Wenn man die Nebenkosten noch draufrechnet, glaube ich kaum, dass jemand, es sei denn, er hat irgendwo eine kleine Einzimmerwohnung, aber ist wahrscheinlich für die meisten mittlerweile eher ein Traum, so eine Miete zu zahlen. Also ich finde eine interessante Überlegung, vor allen Dingen, wenn man noch jung ist.
Wie hat man sich das vorzustellen? Er reist und wohnt im Zug.
Also er übernachtet im Zug, habe ich so verstanden. Kann er sein, dass er auch ab und zu bei Freunden oder sowas übernachtet oder Couchsurfing macht. Aber so spezifisch war das in dem Artikel nicht dargestellt. Aber grundsätzlich fährt er dann mit Nachtzügen oder schläft eben im Sitzen. Er hat natürlich die erste Klasse. Und da hat man natürlich viel mehr Beinfreiheit und auch einfach grundsätzlich mehr Platz. Was er allerdings auch angemerkt hat, dass er mit dem Thema, weil das war mein erster Gedanke gewesen, das mit der Sicherheit im Zug, da hört man ja auch im Moment ziemlich viele Horrorgeschichten, da hat er gesagt, das wäre tatsächlich auch ein Thema, dass er sich manchmal nicht so ganz sicher und wohl fühlt, gerade auf, er sagt, es gibt bestimmte Verbindungen, die er mittlerweile meidet, andere Verbindungen, bei denen er sich sehr, sehr sicher fühlt.
Interessant wie hierbei wäre die Frage, inwiefern es Alternativangebote gibt in anderen Ländern, also analoge Angebote wie die Bahncard 100 für Länder in Skandinavien oder im Süden Europas. Wenn man es mal so sieht, ne, also jetzt mal, lass mal den Sicherheitsaspekt, der an sich ein wichtiger ist, mal außen vor. Was wäre ein Pro dieser Bahncard 100? Du hast Freiheit und Flexibilität, du kannst verschiedene Orte bereisen. Du hattest ja eben gesagt, Zugang zu den Buffets in den Lounges, was wiederum eine kostengünstige...
Ja, so ein kleines Bonbon obendrauf oder
Sahnehäubchen. Ja, genau. Also gerade interessant für digitale Nomaden oder Personen, die viel unterwegs sein möchten. Wenn ich ehrlich bin, ich stelle mir das sehr schwierig vor, ein Jahr nur im Zug zu leben. Und gut, das macht man als junger Mensch, aber auch nur für eine begrenzte Zeit. Weil was mich so ein bisschen abschränken würde, wäre diese eingeschränkte Privatsphäre.
Ja, das hat er auch gesagt. Das ist tatsächlich auch das größte Manko an diesem Konzept. Ja, ja, ich habe gerade überlegt, du hast ja jetzt gesagt, wie wäre es im Ausland? Es gibt ja Interrail jetzt wieder. Das ist ja wiederbelebt worden. Und ich meine, das kostet, wenn man jetzt unbegrenzte Zugfahrten nimmt, so um die 500-600 € im Monat. Und das jetzt mal hochrechnet, ich weiß gar nicht, ob man das so lange machen kann, aber warum eigentlich nicht, ne? Dann hätte man natürlich tatsächlich die Möglichkeit, dann sich auch im Winter in den Süden zu begeben und im Sommer vielleicht in den Norden. Ja? Also ich sehe es auch vor dem Hintergrund eine Symbiose. Also wer Wanderlust hat, wer gerne was sehen möchte, wer digitale Nomade ist, hat damit auf jeden Fall eine Möglichkeit, viel zu sehen. Und es ist nicht teurer, als sich eine Wohnung in der Großstadt anzumieten.
Also ich würde das auch nicht als völligen Ersatz sehen. Ich sehe es ja vielleicht mal als eine Einsparmaßnahme, zum Beispiel jetzt in dem Beispiel mit dem Interrail-Ticket, wenn du in ein fernes Land verreist oder nach Spanien oder Frankreich oder Italien, dass du eine gewisse Zeit vielleicht im Zug verbringst, wenn du einen Nachtzug buchst und am nächsten Tag bist du in einem anderen Ort des Landes. Und dir erst dann vielleicht eine Übernachtung suchst. Das heißt, wenn du 4 Wochen unterwegs bist, dass du vielleicht unterm Strich netto nur 10 Übernachtungen benötigst oder 15 Übernachtungen benötigst, was ja auch Einsparpotenzial birgt. Das ist ja, hat ja was von Abenteuer und von Experiment. Das macht man vielleicht eine gewisse Zeit, aber jetzt sage ich ganz ehrlich, tolle Idee. Ich würde es aber nicht machen.
Ja, die zweite Idee, die wir euch heute vorstellen möchten, ist Househacking. Das ist ein Begriff, der in den Vereinigten Staaten sehr verbreitet. Eigentlich so normal ist das, glaube ich, jeder sofort wüsste, worum es geht. Ich erkläre es nochmal kurz für diejenigen, die den Begriff nicht kennen. Also das ist die Idee, dass du dir ein Haus kaufst oder eine große Wohnung und die dann zum Teil selbst bewohnst, aber zum größten Teil sofort vermietest. Und durch die Mieteinnahmen, das ist so das Rechenmodell, holst du dir die Hypotheken, Zinsen und die Tilgung zurück. Ja, also du lässt im Grunde genommen andere Leute nicht für dich arbeiten, sondern für dich das Haus abbezahlen, sodass du dann nach 15 Jahren Eigentümer des kompletten Hauses bis und während der ganzen Zeit eben keine zusätzliche Miete gezahlt hast. Ob das in Deutschland so funktioniert, wie es in Amerika offenbar funktioniert, was heißt offenbar, also es gibt viele, viele Leute, die darüber berichten und die das gemacht haben, weiß ich nicht, aber...
Also ist es in diesem Beispiel, kauft man sich ein Mehrfamilienhaus, wohnt in einem Teil, in einer Wohnung und die restlichen Wohnungen werden vermietet?
Du könntest zum Beispiel ein Haus kaufen mit einer Einliegerwohnung. Du selber ziehst in die Einliegerwohnung und vermietest die große Wohnung. Und über die Miete holst du dir eben die Kosten zurück. Oder du kaufst dir vielleicht auf dem Land, ich weiß nicht, in der Großstadt wäre das natürlich eine wahnsinnige Summe, die du aufnehmen müsstest, aber vielleicht auf dem Land kaufst du dir von mir aus ein Mehrfamilienhaus. Und nach dem gleichen Prinzip ziehst dann in eine Wohnung und vermietest 3 oder so.
Da ist schon eine erhebliche Anfangsinvestition, wie du schon gesagt hast, ne? Mit all den potenziellen Risiken im Immobilienmarkt.
Genau, ja.
Und vor allen Dingen auch die Verantwortung, die du als Vermieter dann für administrative und unterhaltstechnischen Aufgaben hast. Hm. Wir sagen ja auch erwähnt. Aber ich finde das insofern interessant, weil du gerade Land sagtest, weil es da noch erschwinglich ist. Ich beobachte, zumindest nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Spanien beobachte ich, dass mittlerweile auch rurale Gegenden, also Dörfer, Städte, Kleinstädte werden auch immer interessanter. Warum? Das hatten wir anfangs ja schon gesagt, die Mieten in den Städten, die kennen ja nur eine Richtung, leider Gottes, und es wird nicht günstiger. Wir sprachen auch davon, dass zum Teil 50% deines Nettoeinkommens aufgebracht werden muss, um überhaupt eine Wohnung mieten zu können. Aber dass selbst diese ruralen Gegenden, nenne ich es ja einfach mal, immer interessanter werden. Hm. Auch jetzt mit dem da, wo Homeoffice möglich ist. Das heißt, wenn du vielleicht nur ein bis zweimal in die Stadt reisen musst oder einmal die Woche, da weil du einen Vor-Ort-Termin hast, dann eignen sich auch solche Geschichten weit fernab von den Städten mit einer guten Anbindung natürlich, sei es nur im Nahverkehr oder durch die Straße, dass diese Gegenden ja auch jetzt Aufwind erleben und auch interessanter werden. Also man muss nicht immer in die Stadt gucken, um solche Modelle umzusetzen, sondern auch mal überlegen, wie wird sich das in den nächsten Jahren darstellen? Wie ist die Entwicklung? Werden Leute überhaupt in der Lage sein, sich die Mieten oder auch Wohnungen in der Stadt zu leisten? Und dass dann halt fernab der Städte, in kleineren Städten, dieses Modell sicherlich ja auch sehr gut umsetzbar wäre.
Ja, finde ich gut, dass du jetzt nochmal darauf hingewiesen hast, dass man da den Horizont weitermachen sollte und auch in die Zukunft schauen sollte, weil das sehe ich perspektivisch auch so. Es geht ja eigentlich gar nicht anders. Diese hohen Mieten in den Großstädten, die werden ja langfristig für viele nicht zu tragen sein. Und dann wird es natürlich erstmal in die Speckgürtel gehen und irgendwann auch immer weiter raus, ne?
Mit dem Effekt, dass dort auch dann die Mieten steigen werden.
Ja, sieht man ja jetzt.
Also, und dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn du auf der Seite der Investoren stehst.
Ja, dritte Option, das ist ja etwas, was ich praktiziere, House-Sitting. Und das gibt's auch in einer extremen Form. Da kennen wir auch Leute, die das machen, die also nonstop als House-Sitter unterwegs sind. Wir haben eine Bekannte, die macht das in England und Schottland, die ist House-Sitting-Nomade, also die reist tatsächlich von einem House-Sit zum nächsten, hat maximal zwischendurch mal ein paar Tage, die sie mit Airbnb überbrückt. Und das kann man über Jahre machen. Erfordert natürlich viel Flexibilität und viel Spontanität auch. Und natürlich muss man sich da erstmal eine gewisse Reputation aufbauen, einen gewissen Erfahrungshorizont aufbauen, um das machen zu können. Aber auch das ist natürlich ein Modell, mit dem man enorm viel Kosten sparen kann. Und da ist es natürlich zusätzlich noch so, dass es Objekte gibt, bei denen man House-Sitting macht, die in Kategorien sind, sag ich jetzt mal, die für Durchschnittsverdiener nicht so finanzierbar wären. Ja, also man kommt sozusagen im Zweifel auch noch in ein Luxussegment und hat dann die Möglichkeit in auch an Urlaubsorten und so weiter in Häusern zu wohnen. Das ist eine Sache, die man als House-Sitting-Nomade machen kann.
Klar, kostenfreies Wohnen in unterschiedlichen Umgebungen und man hat natürlich die Gelegenheit, verschiedene Orte und Lebensstile kennenzulernen. Ich meine, ihr wart ja letztes Jahr auf Mallorca.
Ja.
Und habt dort den Sommer verbracht, also knapp ein halbes Jahr. Wenn man mal die Medaille umdreht, das weist auch so gewissermaßen so Mangel an Stabilität und Sicherheit eines permanenten Zuhauses. Also ja, du hast ja gerade von der Freundin gesprochen, die in England es betreibt. Die hat ja, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Wohnung.
Die hat gar keine Wohnung mehr, ja.
Ja, wie ist das denn? Würdest du jetzt, wenn du mal auf deine eigene Situation schauen würdest, würdest du auf deine Wohnung verzichten wollen oder gibt dir die Wohnung, die eigene Wohnung, noch so ein bisschen Sicherheit und Stabilität? Eins darf man ja nicht vergessen, Verfügbarkeit von haushältigen Gelegenheiten können ja variieren und ist auch immer unsicher. Das heißt ja nicht, dass man jetzt ständig in ein Angebot bekommt, auf eine Wohnung oder auf ein Haus aufzupassen. Mhm. Das birgt ja eine gewisse Unsicherheit, oder?
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Fire am Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Ja, also wenn ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt monatelang ohne House-Sitting-Angebote ist, halte ich für ziemlich gering. Aber es kann natürlich passieren, dass man zwischendurch für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen mal ohne House-Sitting-Angebot ist. Das kann passieren. Wir haben eine andere Bekannte, die macht das im deutschsprachigen Raum und die hat sich für die Zwischenzeiten einen Camperbus gekauft und verbringt dann die Zeit im Bus, ne? Also,
oder man kann ja auch die Bahncard 100 kaufen und dann die Zeit im Zug verbringen.
Ja, genau. Ja, ist eine Frage der Mentalität, glaube ich auch, ne? Und ob man sich darauf einlassen möchte. Das ist ja bei allen Modellen, die wir heute vorstellen. Wir hatten ja in der Einleitung schon gesagt, den Warnhinweis gegeben. Das sind natürlich extreme Beispiele zum Teil auch, aber trotzdem ja interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu sehen, dass es eben noch andere Optionen gibt. Und ja, das wäre jetzt die dritte Option. Die vierte Option habe ich jetzt auch gerade schon angesprochen. Vanlife, nenne ich es jetzt mal das Stichwort. Das ist ja auch etwas, wenn man da auf Instagram mal nachschaut, unter dem Hashtag wird man eine Riesen-Community sehen. Also das ist eine sehr, sehr verbreitete und beliebte Sache. Wir hatten ja auch den Jannis Riebschläger schon zweimal im Interview, glaube ich. Der hat das ja auch eine Zeit lang betrieben. Also ja, einen Bus ausbauen oder einen fertigen Bus kaufen, Wohnmobil kaufen und dann einfach nonstop damit unterwegs sein. Klar, spart natürlich enorm Miete. Ist jetzt nicht komplett ohne Kosten. Und die Stellgebühren auf den Campingplätzen sind teilweise auch enorm gestiegen. Es gibt aber auch Länder, wo man ohne Probleme so parken kann. Also ist jetzt vielleicht nicht so günstig, wie man sich das auf den ersten Blick vorstellt, aber im Vergleich zu einer Stadtmiete denke ich immer noch eine interessante Alternative.
Also ich finde das gar nicht mal. Ich meine, ich habe eine Bekannte, die hat sich jetzt einen Camper gekauft und aufgrund der Tatsache, dass man jetzt immer mehr Unternehmen findet, die auch zulassen, dass du eine Workation einlegst, dass du vom Ausland, also vom europäischen Ausland aus arbeitest. Die nutzt das auch mit ihrem Caravan, also recht groß. Ich durfte es mal anschauen. Ist ein Crafter, also etwas größer als der Bulli oder VW-Bus. Mhm. Und die macht das dann in Zeiträumen 1 bis 2 Wochen und arbeitet von dort aus an den schönsten Orten der Welt, Europas, muss man ja sagen.
Ja, das heißt, wenn sie jetzt 1-2 Wochen hat, dann kann sie wahrscheinlich nicht so weit, also sie wird jetzt nicht nach Portugal fahren von Deutschland aus, sondern wird dann eher, was weiß ich, an den Atlantik nach Frankreich fahren oder nach Italien.
Ja, du, das letzte Mal war sie in Andalusia. Das ist auch, also ob du jetzt nach Portugal fährst oder nach Andalusia, nach Malaga. Mhm. Die war doch in der Region so um Ceuta, Jerez de la Frontera. Das ist ja Höhe Lissabon, also ja. Die hat ja, ich war schon erstaunt, wie weit sie doch für eine kurze Zeit gefahren ist.
Ach so, man kann halt, klar, die kann natürlich einfach Zwischenstopps machen und arbeitet sich dann langsam in, ja, okay, interessant.
Die nächste Idee, die wir hier aufgeführt haben, Couchsurfing, das finde ich sehr interessant. Also, ich weiß gar nicht, es gibt in der Tat ja Modelle oder Plattformen, wo du dir eine Couch mieten kannst oder wie hat man das zu verstehen?
Also es gibt eine Webseite, die heißt tatsächlich, glaube ich, auch Couchsurfing. Und dass die Idee ist, dass du fragst in Berlin, hey Leute, ich komme für 5 Tage nach Berlin. Gibt's jemand, der mich übernachten lässt? Ich glaube, das ist meistens so 1, 2, 3 Übernachtungen. 5 würde man wahrscheinlich jetzt eher so aufteilen. Bin da jetzt nicht so im Thema drin, aber ich kenne Leute, die das gemacht haben. Und dann ist das ist ein Tauschgeschäft, also nicht ein Tauschgeschäft. Das ist einfach eigentlich im Prinzip internationale Gastfreundschaft. Und Leute machen das, weil sie zum Beispiel gerne mit internationalen Menschen in Kontakt kommen oder weil sie das selber schon gemacht haben, was zurückgeben möchten. Und ja, man stellt seine Couch zur Verfügung und lässt Leute bei sich übernachten und hat eben auch die soziale Interaktion noch mit dabei. Ob man das jetzt dauerhaft machen könnte, ist vielleicht ein bisschen, würde man das vielleicht ein bisschen überstrapazieren, aber auch für Zwischenräume zum Beispiel könnte ich mir das durchaus vorstellen.
Ich weiß ja nicht, was so eine Übernachtung pro Nacht kostet. Hast du da eine Zahl?
Das kostet gar nichts.
Ach, kostet gar nichts?
Nee, das ist ein reines...
Also das heißt, du vermietest nicht das Sofa, sondern du lädst einfach nur Leute ein, also was heißt, lädst Leute ein, sondern du lässt Leute auf deinem Sofa schlafen, ja. Das ist völlig unentgeltlich.
Genau. Also das ist tatsächlich Gastfreundschaft, gelebte Gastfreundschaft und ja, beruht auf dem, wie soll ich sagen, Gegenseitigkeitsprinzip, ne? Also
aber da wieder sehr wenig Privatsphäre und Sicherheit für den, der das Sofa belegt, ja? Und sicherlich nicht für langfristige Aufenthalte geeignet, so wie du schon sagtest.
Ja.
Obwohl als Anekdote, ich kenne die berühmten Trennungsgeschichten, wo auf einmal dein Freund auf der Matte steht, sag mal, ich brauche für ein paar Nächte eine Unterkunft, kann ich auf deinem Sofa schlafen? Und dann wurden aus den paar Tagen, wurden dann durchaus schon Monate.
Ja, ja, Idee Nummer 6, heure auf einer Superjacht an. Da hatten wir den Alex Kempin vor einiger Zeit im Interview, vielleicht erinnern sich einige, das war das erste und einzige Interview, das wir komplett auf Englisch geführt haben. Könnt ihr gerne nochmal auf unserer Webseite 9to5.de unter dem Stichwort Superjacht oder Alex Kempin schauen. Ich fand es ein großartiges Interview. Ein absolut faszinierendes Modell. Der Alex hat das, glaube ich, für 4 oder 5 Jahre gemacht. Hat uns dann auch im Detail erzählt, wie das abläuft, wie er sich beworben hat und so weiter. Klar, und während der Zeit hat er natürlich auf der Yacht übernachtet, brauchte keine Wohnung. Und ich glaube, 90% seines Einkommens hat er dadurch sparen können. Also eine Sparquote, die jeden Frugalisten aufhorchen lässt, die man wahrscheinlich unter normalen Umständen auch einfach nicht hinbekommt. Und dadurch, dass er eben auf der Yacht war, und er hat auch gesagt, dass man da natürlich auch wenig Konsumverlockungen hat und wenig Möglichkeiten hat, Geld auszugeben. Und auch eigentlich ganz ordentlich verdient. Also das ist eigentlich so ein super Hack, finde ich, für Frugalisten. Ne? Wer sich das zutraut, das mal für ein paar Jahre zu machen, da kann man sich wirklich ein schönes Grundkapital aufbauen und sieht gleichzeitig auch noch die ja fantastischsten Orte auf dieser Welt.
Ja, seine Sparquote lag ja bei 80%, nicht wahr?
Ja, 80 oder 90%, ne? Das war wirklich unglaublich.
Also recht hoch auf jeden Fall. Also hat recht vieles beiseite legen können, ja. Sich dann halt einen Grundstock zu bilden. Ja, und dann Hausmeisterstelle mit inkludierter Wohnung. Ja, auch eine Idee, gar nicht mehr so schlecht. Gibt es ja, oder ich weiß es von Schulen, bekommt man ja eine kostenfreie und oder vergünstigte Wohnung als Teil des Arbeitsvertrages und nimmt dann halt die Hausmeistertätigkeit wahr.
Ja, es gibt, das ist so das klassische Modell, das man so von der Schule kennt, aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch andere Modelle, die eher so funktionieren, dass man in einem großen Häuserkomplex zum Beispiel eine Wohnung gestellt bekommt und dafür nur minimale Aufgaben zu erfüllen hat. Also jetzt nicht tatsächlich Hausmeister ist. Dafür gibt's dann Service oder auch Handwerker, die das machen. Aber man ist eben verantwortlich für, was weiß ich, die Annahme von Paketen und um bei einigen Situationen im Auftrag des Eigentümers nach dem Rechten zu schauen. Da gibt's, glaube ich, mittlerweile eine ganze Bandbreite von Konzepten und Ideen. Viele werden wahrscheinlich, vermute ich auch mal, einfach unter der Hand weggehen. Ja, weil das natürlich auch, oder dieses Generationenwohnen geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, weil es natürlich auch für Leute einfach schön sein kann, in Anlehnung an das House-Sitting, dass jemand da ist, Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass mittlerweile es Leute gibt, die eine Einliegerwohnung haben, die sie gar nicht mehr vermieten möchten, sondern sagen, du, ich hätte da am liebsten jemanden drin, der vielleicht ab und zu sich mal um etwas kümmern kann, oder wenn alte Menschen ein großes Haus haben und die Familie wohnt weit weg, dass man sagt, wir hätten da gerne jemanden drin, Studenten oder so, der eben auch mal nach dem Rechten schauen kann oder auch mal einen Einkauf erledigen kann. Also ich glaube, solche Modelle gibt's mehr, als man so vielleicht auf den ersten Blick annimmt.
Also es ist ja so eine Art Mehrgenerationenhaus, wo die vielleicht die nicht leisten können, bezahlen Miete, und die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, aber dadurch eine Wohnung bekommen,
ja,
aber dafür auch Arbeiten übernehmen, wie so eine Art Majordomus oder Hausverwalter. Das ist auch nicht so weit weg von der Realität. Also ich meine, wir haben jetzt im Laufe der Episode ja oftmals auch aufgezeigt, dass gerade Wohnen ein sehr teures Gut ist heutzutage, dass mit solchen Modellen ja doch einigen geholfen werden können, an sich allen Generationen geholfen werden können. Also Stichwort nochmal Mehrgenerationenhaus. Wenn man sich mal diese Ideen angehört hat, nicht? Also all diese Alternativen, die sind nochmal, wir hatten es ja gesagt, die sind nicht für jedermann. Also es erfordert auf jeden Fall eine sorgfältige Überlegung der eigenen Lebensumstände, Bedürfnisse und Vorlieben, um da die beste Entscheidung zu treffen.
Ja, habt ihr vielleicht noch weitere Optionen, weitere Alternativen, die wir jetzt noch nicht aufgelistet und bedacht haben? Meldet euch gerne, schreibt uns eine E-Mail an 925.de oder kontaktiert uns über Social Media. Ansonsten sagen wir vielen Dank, dass ihr zugehört habt und weiterhin uns zuhört. Und wir freuen uns auf nächste Woche und sagen bis dahin ciao, ciao.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.